Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Lüftungsrohre und Installationsschächte schlingen sich um den Baukörper. Eine Architekturmaschine wie aus einem Science-Fiction-Roman ist Anfang der 1970er Jahre mitten in einem ehrwürdigen Stadtviertel von Paris gelandet. Das Centre Pompidou machte seine Architekten Richard Rogers und Renzo Piano schlagartig berühmt. Ein Gebäude, das sofort die Massen angezogen hat, obwohl es natürlich auch Kritik gab. Und auch der Vorplatz war schnell ein Touristenmagnet.
Der Architekt hat eine doppelte Verantwortung. Einmal gegenüber dem Bauherrn und zum anderen gegenüber dem Stadtbewohner, dem Passanten. Letzterer wird meistens vergessen, aber gerade auf ihn sollte der Architekt sein Augenmerk richten.
Gestern ist der Architekt Richard Rogers im Alter von 88 Jahren gestorben. Geboren war er in Florenz als Sohn einer Familie, die in dritter Generation in Italien lebte. Und 1938, da kehrte die Familie nach England zurück wegen des Faschismus. Nach dem Krieg diente Rogers bei der britischen Armee in Italien und arbeitete nebenbei im Architekturbüro eines Verwandten. Da entschied er sich für ein Architekturstudium. 2007 bekam Richard Rogers den Pritzker-Preis, der als Nobelpreis der Architektur gilt. Und ich habe den Architekturkritiker Nikolaus Bernau gefragt, welche Bauwerke von Richard Rogers man denn auf jeden Fall nennen muss, neben dem Centre Pompidou.
Also auf jeden Fall das Lloyd's House in London, das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre geplant und gebaut wurde. Dieses Gebäude hat die Idee davon, was ein Hochhaus sein soll, vollkommen geändert. Es ist nämlich wirklich eine Hochhausmaschine, in der die verschiedenen Funktionen zusammengebunden sind um gigantische hohe Treppenhäuser. Und man sieht das auch nach außen, das sind alles so Zylinder mit den Büros drin. Sehr spannend. Das hat aber vor allem den Charakter von London vollkommen geändert, weil London war bis dahin eine relativ niedrige Stadt mit wenigen höheren Gebäuden und hat sich seitdem total neu figuriert. Da sind eben ganz, ganz viele Hochhäuser nebeneinander entstanden, von denen dieses Lloyd's Building eigentlich das erste große war. Und dann der Riesenskandal vom Millennium Dome, ebenfalls in London. Eine phänomenal toll konstruierte, riesige Halle, die aber irrwitzig teuer wurde und überhaupt keine Funktion hatte, was aber trotzdem den konstruktiven Wert und das Ausprobieren, was kann man mit modernen Baumaterialien bauen, das hat das überhaupt nicht tangiert. Das ist ein ganz toller Experimentalbau gewesen. Dann eigentlich lohnt es sich wirklich, immer wieder ins British Museum zu gehen und da mal zu gucken, was für einen ganz kleinen Einbau er da gemacht hat, nämlich für ein Hightech-Forschungszentrum. Eine großartige Anlage, das eben zeigt, man kann in wirklich bedeutenden historischen Gebäuden auch ganz moderne Einbauten machen.
Richard Rogers galt ja als Hightech-Fanatiker. Was macht denn seine besondere architektonische Handschrift aus?
Man muss vor allem im Hintergrund haben, Richard Rogers ist, genau wie viele andere amerikanische und britische Architekten, der Chef einer Firma gewesen. Das heißt, dass nicht der geniale Einzelentwerfer, sondern sein großes Büro, das nach außen hin auch einen Marketing-Auftritt haben wollte. Und dafür hat er seit den 1970er Jahren dieses Hightech als Marktsprache, wenn man so will, entwickelt, mit Formen, die an Motorenzylinder erinnern oder sehr, sehr dramatischen Konstruktionen, zum Beispiel für die phänomenal tollen Dächer des Flughafens in Heathrow oder des Flughafens in Madrid, bei denen man sich dann doch öfter schon mal fragt, ob diese Konstruktionen eigentlich in dieser Dominanz notwendig sind. Aber das war das Zentrale für sein Büro, nämlich zu zeigen, Konstruktion ist eine zentrale Angelegenheit der Architektur und diese Konstruktion selber kann zur Kunst werden.
In Deutschland hat Richard Rogers ja vergleichsweise wenig gebaut. Nur 3 Wohn- und Geschäftshäuser am Potsdamer Platz in Berlin sind bekannt. Woran liegt das denn?
Ja, und die 3 Büro- und Geschäftshäuser, die muss man sagen, sind ausgesprochene Nebensächlichkeiten in seinem Gesamtwerk. Das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass die süddeutschen Architekten so um Thomas Herzog und diese ganze Karlsruher Schule herum in den 1980er Jahren selber schon das Thema Hightech besetzt hatten. Und die Berliner Architektur ist in den 1990er Jahren unermesslich konservativ geworden. Da hat man eben auf Natursteintapeten und Schlossfassaden gesetzt. Und da konnte ein Mann wie Richard Rogers einfach überhaupt nicht reüssieren. 1993 hat es den großen Wettbewerb für den Potsdamer Platz gegeben und da ist er total gescheitert mit einem Vorschlag, der im Auftrag von Daimler-Benz erarbeitet wurde, weil der Staat selber gesagt hat, wir planen selbst, nicht die Investoren planen und schon gar nicht die Architektur. Die Architekten planen die Stadt. Und ja, seitdem hat er eigentlich nie wieder einen Fuß auf die Erde in Deutschland bekommen.
Früher als die meisten anderen hat Richard Rogers ja auch von Nachhaltigkeit gesprochen. Er war auch Berater der Urban Task Force zur Wiederbelebung der britischen Mittelstädte. Was hat er denn für die britische Architektur und für die Stadtplanung geleistet?
Er hat vor allem wieder etwas reingebracht in die britische Architektur, was dort sehr lange vergessen worden war, nämlich dass man Städte wirklich komplex planen muss und dass man sie zusammenplanen muss. Das gab es in den 1960er Jahren schon sehr, sehr intensiv und ist dann weitgehend vergessen worden und dann in der neoliberalen Revolution unter Margaret Thatcher geradezu abgelehnt worden. Also da ging es darum, jeder Besitzer plant selber. Und Rogers, der ironischerweise durch Margaret Thatcher und ihren Ansatz von befreit die Architektur zu einem Weltstar geworden ist, der hat sehr darauf gedrungen, wir müssen die Städte wieder zusammen planen und wir müssen die Viertel zusammen planen. Und das ist auch das, was international in den letzten Jahren am meisten von ihm rezipiert wurde, nämlich nicht die einzelnen Gebäude, sondern der Ansatz, wie planen wir die Städte neu und zwar für den Klimawandel und als ökologische Einheiten und mit einem neuen Verkehrssystem etc. pp. Das ist auch das, was wirklich wahrscheinlich auf die Dauer am meisten von ihm bleiben wird.
Nikolaus Bernau war das zum Tod des Architekten Richard Rogers. Essen ist die ungleichste Stadt Deutschlands, sagt der Theatermacher Volker Lösch. Schon vor ein paar Jahren hat er deshalb ein Stück auf die Bühne gebracht nach dem Märchen vom Prinzen und dem Bettelknaben von Mark Twain. Und zwar ging es da um einen Rollentausch von Jugendlichen diesseits und jenseits der sozialen Grenze, die für Lösch die Autobahn A40 zieht zwischen dem armen Norden und dem reichen Süden der Stadt. In seinem neuen Projekt, das er kämpferisch Aufruhr genannt hat, da greift er auch geschichtliche Bezüge jetzt auf in Essen. Michael Lages war bei der Premiere dabei.
Auch in Essen ist Geschichte gut versteckt, sofern sie nicht recht passt ins Bild der aufstrebenden Wirtschaftsmetropole. Aber gut zu sehen ist der alte Wasserturm ja doch an der Auffahrt zum Ruhrschnellweg im Stadtteil Steele. Vor 101 Jahr fand hier eine der dramatischen Schlachten zwischen bewaffneten Bürgern und Militär im Ruhrkampf statt, der die Räterepublik auch im Revier etablieren wollte. An die letztlich siegreichen Verteidiger erinnert ein Gedenkschild, nichts an die toten Angreifer. Und auf grünen Hügeln im Essener Umland beschwört gar eine Art altgermanischer Tingstätte den Sieg der politischen Reaktion. Aufruhr, das neue Projekt des Teams um Volker Lösch, greift eine Menge solcher Spuren auf, um den neuen Ruhrkampf anzuzetteln. Übrigens sind nicht nur lokale Spuren im Spiel. Mit Zitaten aus Brechts Stück »Die Tage der Kommune« klingt auch die legendäre Pariser Kommune mit, die Frankreichs Metropole von März bis Mai 1871 zur selbstverwalteten autonomen Stadt ausrief und ebenfalls vom Militär vernichtet wurde. Und wenn in der Theatervision vom utopischen Jahr 2025 auch in Essen selbstermächtigte Bürgerinnen und Bürgerräte die Macht übernommen haben, wird im Stück an die autonome Provinz Rojava im Norden Syriens erinnert, als Beispiel dafür, dass Selbstverwaltung heute möglich ist, ohne Repräsentantinnen und Repräsentanten von Politik und Parteien. Wie es zu all dem gekommen ist, in Essen, eine monströse Investorin, die Teufelin persönlich sozusagen im sehr grobschlächtigen Text von Christine Lang, Ulf Schmidt und Regisseur Volker Lösch, hat sich mit Bürgermeister Kühn im Hubschrauber über Essen-Nord fliegen lassen, ein Areal voller Problemregionen, von Altenessen bis Karnap. Die feine Dame will die Region komplett abreißen und neu bebauen lassen. Essen 5.0 wird das Projekt getauft. Die lokale Bauunternehmerin, der es übertragen wird, heißt sinnigerweise Hausmann, wie der Baron Osman, der Mitte des 19. Jahrhunderts ganze Viertel in Paris platt machen ließ, für repräsentative Boulevards. Der Bürgermeister ist schon ganz besoffen von der Zukunft. Wo aber Bergmannssiedlungen und andere alte Häuser abgerissen werden sollen, keimt und wächst natürlich Widerstand. Zu den aktivsten Widerständlerinnen gehören Hausmanns Tochter Lena sowie Adile, die kurdische Putzfrau im Hause. Der Rentner Grube stößt dazu, der noch unter Tage arbeitete. Hacker Perry, ein Freund von Lena, stellt schließlich die schärfsten Waffen zur Verfügung. Er kann mit digitalen Mitteln zum Beispiel Wasser- und Stromversorgung lahmlegen. Die Konstellation behauptet und belegt, dass Revolte und Umsturz heute viel größere Chancen hätten als vor 100 Jahren. Die Raumbühne im Grillo-Theater mit Publikum links und rechts und einer Spielpiste dazwischen, viele Videobildschirme drumherum, funktioniert auch ganz prächtig. Aber was Volker Lösch mit diesen Spielideen in dieser Szenerie tatsächlich zeigt, ist so platt, platter geht's nicht. Ideologie quillt aus jedem Satz und kommt dem Publikum bald zu den Ohren wieder raus. Lena, Adile, Hacker Perry und Rentner Grube auf der einen und speziell der faschistoide Polizeichef auf der anderen Seite können offenbar nur Bürgerkrieg. Es muss aber andere Möglichkeiten geben. Volker Lösch interessieren die nicht. Und darum ist Aufruhr so ein schlimmes Desaster.
Michael Lages war das über die Uraufführung des Projekts Aufruhr von Volker Lösch in Essen. Wohin mit Nazi-Devotionalien? In Deutschland und Österreich liegen offenbar noch viele Überbleibsel des Nationalsozialismus in Kellern und auf Dachböden. Vor ein paar Jahren, da hat jemand im Internet berichtet, dass er bei der Auflösung der Wohnung seiner Oma eine Ausgabe von Mein Kampf gefunden hat. Er fragte, was er tun soll, und während ihm ein User geraten hat, das Buch zu verkaufen, es gäbe in sozialen Netzwerken viele Sammler, da schrieb ein anderer entsetzt, schmeiß es in den Müll oder verbrenne es, warum willst du mit so etwas auch noch Geld verdienen? Sollten solche Stücke also entsorgt werden oder ist es vertretbar, sie zu verkaufen? Vielleicht gehören sie aber auch ins Museum. Das Haus der Geschichte Österreich beschäftigt sich jedenfalls mit diesen Fragen in seiner neuen Ausstellung. Und ich habe die Direktorin des Museums, Monika Sommer, gefragt, was ihre Antwort an den Mann im Internet gewesen wäre.
Ich hätte diesem Herrn empfohlen, diese Ausgabe vielleicht von einem wissenschaftlichen Institut prüfen zu lassen, oder er macht sich selber die Mühe, schaut hinein, ob es vielleicht irgendwelche persönlichen Aufzeichnungen in diesem Buch gibt. Wenn nicht, kann man gerade Mein Kampf eigentlich schon guten Gewissens auch vernichten, denn dieses Zeitdokument ist ein Massendokument. Das heißt, wenn da jetzt nicht jemand persönliche Spuren hinterlassen hat, dann gibt es das sicher schon in wissenschaftlichen Bibliotheken und es ist erhalten und insofern kann man Duplikate in diesem Fall guten Gewissens entsorgen.
Aber nicht verkaufen.
Ich persönlich würde das Buch nicht verkaufen. Wir als Haus der Geschichte Österreich, wir hadern sehr damit, wenn wir Schenkungen angeboten bekommen, weil wir einfach gerne die Dinge dem Markt entziehen wollen. Also für uns ist das eine ethisch-moralisch große und wichtige Frage. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland ist der Handel mit solchen NS-Relikten auch erlaubt, in Österreich ist er streng verboten, aber auch auf Internetplattformen herrscht leider trotzdem ein reger Handel, genauso wie immer noch auf Flohmärkten oder in Antiquariaten.
Nun zeigen Sie in Ihrer Ausstellung solche NS-Devotionalien. Was sind das für Objekte, die Sie zeigen? Können Sie das mal an ein, zwei Beispielen erläutern?
Da gibt es Geschirr, wo hinten das Hakenkreuz drauf ist oder der Reichsadler. Es finden sich jede Menge an Winterhilfswerkabzeichen, die eben eigentlich unschuldig daherkommen und es oft vielleicht auch ein Spezialwissen braucht, dass das überhaupt Objekte aus der NS-Zeit sind. Wir haben aber auch ausgestellt eine Medaille mit dem Konterfei Adolf Hitlers, mit dem Lebensdaten eingestanzt, aber auch mit dem Sterbedatum. Eine Medaille, die ganz eindeutig nach 1945 produziert wurde. Und wir wollen damit sagen, die NS-Devotionalien, die sind nicht unbedingt nur aus der Zeit des Nationalsozialismus, es gibt sie auch danach noch.
Warum sind denn diese ausgewählten Objekte so wichtig, dass man sie zeigt, obwohl man damit ja auch NS-Propaganda ausstellen muss, was ja problematisch ist?
Ja, wir haben uns tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht, wie wir diese NS-Propaganda ausstellen in unserem Museum. Wir haben zum Beispiel vermieden, dass wir die Farben Rot, Weiß, Schwarz, die ja sehr an die NS-Propaganda erinnern, verwenden. Wir haben ein kuratorisches Setting gewählt, wo wir sagen, wir versetzen die Besucherinnen und Besucher in die Situation unserer alltäglichen Museumspraxis. Und vermitteln den Besucherinnen und Besuchern auch die Fragen, die wir als Museum an diese Objekte richten. Wir stellen uns natürlich auch die Frage bei jeder Schenkung, wie kann dieses Objekt im Museum noch verwendet werden und welche Geschichte kann es noch erzählen? Und viele der Objekte, die wir jetzt aufgenommen haben, können eben einen Beitrag dazu leisten, das NS-Terrorsystem noch besser zu verstehen, wie es dazu kam, wie Demokratie sich letztlich selbst auch abgeschafft hat. Und das muss uns eine Lehre für die Gegenwart sein.
Können Sie das mal an einem Beispiel deutlich machen?
Ein Objekt, das wir zeigen, war einmal eine Feldpostkiste. Eine Feldpostkiste, die ein Wehrmachtssoldat nach Hause geschickt hat, von den Frankreich-Feldzügen, befüllt mit Raubgut, feinem Silberbesteck, Frottee, Dinge, die damals kostbar waren. Er hat sich also bereichert an der Zivilbevölkerung und hat diese Objekte nach Hause geschickt. Er hat den Krieg überlebt und hat diese Feldpostkiste später für seine Töchter umgearbeitet zu einem Puppenwagen. In dem Puppenwagen hat er aber das Adressfeld freigelassen. Und somit war es für ihn immer noch möglich, sozusagen sich seiner Tat zu erinnern. Für seine beiden Töchter hat sich das Objekt entwickelt zu einem sehr ambivalenten Gegenstand, denn auf der einen Seite ist es ein Zeugnis, wie sich der Vater um die Töchter bemüht hat, und auf der anderen Seite legt es immer Zeugnis ab davon, dass er sich von dieser Ideologie letztlich nie verabschiedet hat.
Das war aus Wien die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, zur neuen Ausstellung dort Hitler entsorgen vom Keller ins Museum. Der Name Anna Dorothea Teerbusch wird wohl den wenigsten etwas sagen. Dabei war die Malerin zu ihren Lebzeiten im 18. Jahrhundert weit über Berlin hinaus bekannt. Sie war eins der wenigen weiblichen Mitglieder der Pariser Kunstakademie und wurde als erste Frau überhaupt auch in der Wiener Akademie der Bildenden Künste aufgenommen. Nach ihrem Tod geriet sie, wie viele andere Künstlerinnen, in Vergessenheit. Dabei hat sie rund 250 Werke hinterlassen und viele davon gehören zu Berliner Sammlungen. Auch die Gemäldegalerie in Berlin besitzt Bilder von Anna Dorothea Teerbusch und zeigt jetzt anlässlich des 300. Geburtstags der Malerin eine Ausstellung. Anja Reinhardt berichtet.
Die schlechte Nachricht zuerst. In der weitläufigen Berliner Gemäldegalerie sind der Malerin Anna Dorothea Teerbusch nur zwei Räume gewidmet. Diese beiden Räume sind allerdings so klug von Sarah Salomon und Nuria Jetter kuratiert, dass der Erkenntnisgewinn größer ist als bei manch einer Großausstellung. Das liegt auch an den Vergleichen mit den männlichen Zeitgenossen, die sich aufdrängen, da Anna Dorothea Teerbusch als Frau in ihren Möglichkeiten eingeschränkter war und zum Beispiel keine akademischen Aktstudien betreiben durfte. Dass sie sich davon wenig beirren ließ, verdeutlicht Teerbuschs Bild »Junge Frau im Negligé«. Eine Frau mit geröteten Wangen schaut direkt und erwartungsvoll aus dem Bild heraus. Sie sitzt auf einem Sessel, ihr Kleid ist verrutscht, die Brüste entblößt. Vielleicht erwartet sie einen Liebhaber, vielleicht ist er auch gerade gegangen. Die Situation ist jedenfalls erotisch ziemlich aufgeladen. Kuratorin Nuria Jetter.
Diese junge Frau im Negligé, die so mit ihr wirklich im ganz freizügigen Gewand da so direkt aus dem Bild schaut, diese Szene ja durch keine Narrativität irgendwie motiviert ist, irgendwie eine Stromhändlerin, die dieser Frau was anbietet, weshalb sie gerade in einer Ankleidesituation sein könnte oder dergleichen, sondern wirklich mit entblößten Brüsten, aber porträthaft. Als wäre es eine konkrete historische Person und man fragt sich, wer war diese Frau eigentlich?
Diese Frage stellt sich natürlich auch bei der Malerin selbst, deren Lebensgeschichte doch einigermaßen ungewöhnlich ist für eine Frau des 18. Jahrhunderts. Ausgebildet wird sie, ebenso wie ihre Geschwister, vom Vater, der Hofmaler bei Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., dem sogenannten Soldatenkönig ist. Mit 20 heiratet sie den Berliner Gastwirt Ernst Friedrich Teerbusch, bekommt 5 Kinder und kann, wenn überhaupt, nur nachts malen. Im Alter von 40 Jahren dann beginnt das, was man heute wohl Karriere nennen würde. Anna Dorothea Terbusch folgt zunächst einem Ruf an den Hof des Herzogs von Württemberg, dann nach Mannheim. 1765 bricht sie nach Paris auf. Hier will sie im berühmten Salon ausstellen und an die Akademie aufgenommen werden. Dazu ist eine große Portion Selbstbewusstsein nötig, denn im Vergleich mit den männlichen Kollegen hat sie eher wenig vorzuweisen.
Trotzdem hat sie es getan und ist für diesen Mut durchaus auch gewertschätzt worden, auch von Pariser Zeitgenossen direkt nach ihrer Ankunft schon. Da ist hervorgehoben worden, ach, diese Preußin, die hat durchaus Talent. Besonders wenn man bedenkt, sie wagt sich auch auf das Gebiet der Historie und malt die nackte Figur, wie es ein Mann könnte.
Anna Dorothea Terbusch malt für den Salon Jupiter und Antiope, ein Historienbild, das abgelehnt wird, sicher auch wegen der Nacktheit Antiopes. Eine spätere Version der Szene ist in der Berliner Ausstellung zu sehen. Und auch hier wird im Vergleich mit François Bouchers Venus und Amor wieder die ungeheure Sinnlichkeit in Terbuschs Darstellung deutlich. Die schlafende Antiope liegt auf einer roten Decke. Ihr Körper glüht, die Blumen darauf verdecken nichts. Später stellt Terbusch doch im Salon aus und wird in die Pariser Akademie aufgenommen. Ein Vergleich mit der 20 Jahre jüngeren Malerin Angelika Kaufmann, die in der Ausstellung ebenfalls mit einem Bild vertreten ist, erscheint logisch, da sowohl die Arbeitsbedingungen für Frauen andere waren, als auch die vor allem moralischen Bewertungskriterien, denen sich Kaufmann eher zu unterwerfen scheint als Terbusch. Nuria Jetter?
Das ist interessant, dass die beiden so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist auch in früheren Quellen schon der Fall. Da geht es dann auch mal umgekehrt, dass dann Terbusch als Nachahmerin Kaufmanns behandelt wird und so.
Auch dieses Gegeneinander-Ausspielen kann durchaus als männliche Rezeption gedeutet werden. Dagegen wendet sich das Aktionsbündnis Fairshare, das Frauen zu mehr Sichtbarkeit in den Museen verhelfen will. Dass die Terbusch-Ausstellung nur 12 Bilder der Malerin zeigt, wurde von Fairshare Anfang Dezember mit einer Aktion vor der Gemäldegalerie kritisiert, in der Aktivistinnen ihre mehr als 200 Werktitel auf die Steinplatten vor dem Museum schrieben. Andererseits, ein Anfang wurde gemacht und der ist hervorragend gelungen.
Die Berliner Gemäldegalerie ehrt die Künstlerin Anna Dorothea Terbusch. Das war ein Beitrag von Anja Reinhardt. Corona hat auch bei den europäischen Kulturhauptstädten einiges durcheinander gebracht. Anfang 2020, da gab es noch einen spektakulären Auftakt im irischen Galway mit einem Ed Sheeran-Konzert und im kroatischen Rijeka mit einem Open-Air-Opern-Event im Hafen. Doch bald, da brachte die Pandemie Lockdowns, Grenzsperren und Kontaktverbote. Zum Ausgleich wurde das Programm in beiden Städten bis ins Frühjahr 2021 verlängert. Für das kommende Jahr hofft man nun wieder auf mehr Normalität. Diesmal ist Serbien mit Novi Sad am Start, Luxemburg mit Esch und Litauen mit Kaunas. Diese zweitgrößte Stadt des Landes war früher ein multikulturelles Zentrum und für kurze Zeit sogar Litauens Hauptstadt. Cornelius Wüllenkämper war dort.
Kaunas müsse sich auch den dunklen Seiten seiner Geschichte stellen, fordert Programmchefin Daiva Zitvarjene auf einer Bühne im Kulturzentrum von Kaunas. Festungsstadt im Zarenreich ab 1920, multikulturelle Hauptstadt des freien Litauen, dann ein Spielball der europäischen Diktaturgeschichte.
Den Zweiten Weltkrieg überspringen wir, als ob er nicht Teil unserer Geschichte wäre. Und dann geht es weiter mit der sowjetischen Besetzung, unserem nationalen Trauma. Weil Westeuropa das lange ignoriert hat und übrigens bis heute ignoriert, konzentrieren sich die Menschen hier umso mehr darauf und sind verärgert darüber, dass Westeuropa das überhaupt nicht zu interessieren scheint.
Der Ramibes-Park in Kaunas Stadtzentrum etwa ist ein ehemaliger Friedhof, auf dem sich bis heute Gotteshäuser von tatarischen Muslimen, russisch-orthodoxen, Katholiken und Lutheranern finden. Die Gräber ebneten die sowjetischen Besatzer ein, weil der Friedhof zum Ort von Protesten gegen Moskau wurde. Bereits vor dem offiziellen Programmstart Kaunas 2022 organisierte die Kulturwissenschaftlerin Justina Petrilunite-Saboniene ein Erinnerungsfestival für die Stadtgesellschaft der Gegenwart.
Beim Citytelling Festival haben wir hier im Park ein Zelt aufgestellt und Leute dazu eingeladen, uns zu erzählen, was sie über diesen Ort dachten. Mit dabei waren auch die muslimische und die russisch-orthodoxe Gemeinde. Wir haben dann einen Tag der offenen Tür in ihren Gotteshäusern veranstaltet. Viele Kaunasser waren neugierig, weil die Glaubensgemeinschaften bisher eher nicht in der Öffentlichkeit standen.
Nicht nur der einstige Friedhof erinnert an die Blütezeit der Stadt. Als Kaunas 1920 Litauens Hauptstadt wurde, baute man in 14 Jahren über 12.000 Gebäude. Die Stadt wuchs um das Siebenfache ihrer Fläche. Rund die Hälfte dieser Bauten im Stil des Modernismus ist erhalten, etwa in der Putvinskio-Straße, in der damals ausländische Regierungen, diplomatische Vertretungen, Häuser und Wohnungen gemietet haben. Der Historiker Žilvinas Ringelis will dieses außergewöhnliche Architekturerbe ins Rampenlicht rücken.
In der Putvinskio-Straße machen wir jährlich ein Festival. Die Anwohner präsentieren die Geschichte ihrer Häuser. Es gibt öffentliche Restaurierungsworkshops für Besucher und Passanten. Da werden die historischen Objekte auf der Straße ausgestellt, sodass jeder sehen kann, wie es mit der Restaurierung vorangeht.
Aber auch an die dunklen Kapitel der Vergangenheit will Kaunas 2022 erinnern. Der britische Künstler Bruce Clark entdeckte den Namen seiner Familie auf einer Holocaust-Gedenktafel. Er wird sich während des Kulturhauptstadtjahres im Hof des 9. Forts in einer visuellen Installation mit der Sichtbarmachung des Verschwundenen beschäftigen.
In der jüdischen Kultur und in der Tora spielen Bäume eine sehr wichtige Rolle, etwa beim Neujahrsfest der Bäume. Holocaust bedeutet ja im Wortsinn von Feuer vernichtet. Ich werde eine metaphorische Brücke schlagen zu den brennenden Regenwäldern und der Zerstörung unseres Planeten in der Gegenwart.
Kaunas 2022 wird nicht nur klangvolle Namen der Kunstszene präsentieren, Marina Abramović, Yoko Ono und William Kentridge. Vielversprechend sind vor allem die verschiedenen Festivals und Kleinprojekte zur Stadt- und Kulturgeschichte. Sie wollen nicht nur Tabus der Vergangenheit brechen, sondern sie für die Gegenwart nutzbar machen.
Cornelis Willenkemper berichtete aus Kaunas, einer der Kulturhauptstädte 2022. Beim Duden ist Corona das zentrale Thema des Jahres 2021. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann.
Boostern, Long-Covid und Peaks. Diese Wörter zählen für viele Deutsche mittlerweile zur Alltagssprache. Und so sind sie auch Teil der über 500 Ausdrücke geworden, die die Duden-Redaktion in diesem Jahr neu in ihr Online-Wörterbuch aufgenommen hat. Das sei rund ein Viertel mehr als in vergangenen Jahren. Laut Chefredakteurin Katrin Kunkel-Razum sei 2021 ein sehr sprachbewegtes Jahr gewesen, in dem so viel über Sprache diskutiert wurde wie seit der Rechtschreibreform 96 nicht mehr. Die Neueintragungen spiegeln die großen gesellschaftlichen Entwicklungen des Jahres wider. Einerseits natürlich Corona, andererseits Diskussionen um Themen wie das Gendern oder Political Correctness. Beispielsweise mit Worten wie woke oder trans. Der Südwestrundfunk entfernt eine Ausgabe seiner Comedy-Sendung Spätschicht wegen falschen Behauptungen der Kabarettistin Lisa Fitz aus seiner Mediathek. Die Kabarettistin hatte darin behauptet, in der EU seien 5000 Menschen durch die Corona-Impfungen gestorben. Am vergangenen Freitag hatte der SWR die Äußerungen von Fitz noch von der Meinungsfreiheit gedeckt gesehen. Nun grenzt die Rundfunkanstalt sich von dieser Stellungnahme ab. Programmdirektor Clemens Pratzler erklärte, die Kritik an dieser Ausgabe der Spätschicht treffe den SWR zu Recht. Die Meinungsäußerungsfreiheit gelte nicht unbegrenzt, sondern ende, auch in einer Comedy- oder Satire-Sendung, bei falschen Tatsachenbehauptungen. Der Beitrag vom 10. Dezember wird ebenfalls aus der ARD-Mediathek entfernt. Nach 3 Jahren ist es nun soweit. Die Sanierung des ältesten öffentlichen Museums in München, der Glyptothek, ist beendet. Die modernisierten Innenräume des klassizistischen Museumsbaus sind für Besucherinnen und Besucher bereits seit März wieder zugänglich. Nun erstrahlt es auch von außen in wiederhergestelltem Glanz. Zuletzt wurden die Arbeiten an der Fassade abgeschlossen, die einem griechischen Tempel nachempfunden ist. Bayerns Bauministerin Kerstin Schreier lobte die erfolgreiche Sanierung für 17 Millionen Euro. Das Projekt sei beispielgebend für eine gelungene Museumssanierung gewesen. Soweit die Kulturmeldung.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den nächsten Schlag für Boris Johnson. Brexit-Minister David Frost tritt zurück. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.